Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Wir sind in einer Serie, in einer Gottesdienstserie und ich möchte mit einer Frage starten. Gehst du gerne Risiken ein? Bist du jemand, der gerne Risiken eingeht? Ich saß gestern mit dem Laptop bei mir im Wohnzimmer und saß an der Predigt und mein Skript war offen und meine Tochter, die ist 9 Jahre alt, kam und hat diesen Satz gelesen. Gehst du gerne Risiken ein? Und dann guckte sie mich an. Papa, ich glaube, ich bin da eher vorsichtig. Ne? Ich bin ja nicht so mit Risiken. Habe ich gesagt, ja, du bist von Natur her eher jemand, der die Sache sich 2-3 Mal anschaut, bevor er vielleicht irgendwie was wagt. Da sind deine Geschwister ein bisschen anders. Aber ich glaube, jeder von uns hat da so seine Nuancen, wenn es um Risiken geht. In meiner Teenagerzeit bin ich total gerne Inlineskates gefahren. Und nicht einfach nur auf der Straße, so auf und ab, sondern vor allem mit so verschiedenen Special-Dingern dran. Und die Inlineskates waren so richtig dick. Und damit sind wir dann auf irgendwelchen Bürgersteigen gerutscht oder auf so einer Halfpipe gefahren. Das ist so ein Ding aus Metall oder Holz. Und wir hatten bei uns im Ort, wo ich aufgewachsen bin, unter einer Autobahn auch so eine Halfpipe stehen. Die ist, ich schätze mal, so 2-2,5 Meter hoch. Und mit Freunden waren wir da immer wieder und ich bin dann auch gefahren und habe mich die erste Zeit aber nicht getraut, von da runter zu fahren. Weil das ist schon eine Kunst, du stehst an dieser Kuppel und das geht erstmal richtig so runter, bevor es dann so einigermaßen wieder hochgeht. Das heißt, du musst dich mit deinem ganzen Körper reinwerfen, um einigermaßen stehen zu bleiben. Und irgendwann habe ich mich dann getraut und war dann auch ganz stolz, dass ich diese Halfpipe mit meinen Inlineskates runterfahren konnte. Einige Tage später waren wir dann in der Rheinaue. Und wer von euch schon mal in der Rheinaue war, da gibt es auch eine Halfpipe. Die ist nur bestimmt doppelt so groß. Da bist du bei, ich weiß nicht, 4-5 Meter. Und dann habe ich mir auch meine Inline angezogen, ganz stolz. Mit diesem Mut, gerade auch mal so eine geschafft zu haben, eine kleinere. Und dann stand ich da oben und habe da runter geguckt. Und dieser Weg, so ist viel, viel länger. Und du schaust dann da runter. Und dann dachte ich mir so, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu riskant. Freunde von mir haben das gemacht und ich habe mir auch innerlich gedacht, ja, sollen doch andere so mutig sein und das machen, für mich ist das ein bisschen zu heikel. Und Freunde von mir, die haben da auch ganz verrückte Sachen gemacht. Cousins und Freunde, die sind mit dem Inliner über Autos gesprungen oder an einem Roller dran auf der Autobahn mit 70 km/h und von irgendwelchen Dächern, verschiedene Sachen. Und ich war aber jemand, ich habe mir das sehr gerne von der Seite angeschaut oder die Kamera gehalten, während sie dann da Dinge gemacht haben. Weil ich mir dachte, nee, ehrlich gesagt, bin ich nicht mutig genug dazu. Und zweitens fehlt mir auch das Talent. Das hatten andere mehr. Und das habe ich mir gerne von der Seite angeschaut. Warum erzähle ich das? Kennst du in deinem Leben Situationen, wo du merkst, boah, da werde ich jetzt richtig herausgefordert, mutig zu sein? Situationen, wo du merkst, hier wird von mir, von meinen Entscheidungen abverlangt, dass ich wirklich ein Risiko eingehe. Wir haben letzte Woche mit dieser Gottesdienstserie begonnen und sie basiert ja auf diesem Buch hier von Thomas Harry und ich kann das auch nur empfehlen, dieses Buch. Habe es auch in Vorbereitung auf diese Predigt gelesen. Was ich sehr spannend finde, ist halt, dass er ein Autor ist, der aus einem ähnlichen Umfeld kommt wie wir hier. In den meisten Fällen lese ich Bücher als Vorbereitung für eine Predigt. Das sind oft irgendwelche amerikanischen Autoren oder so übersetzt. Und man merkt, das Umfeld spielt einfach in einer anderen Dimension ab als hier bei uns. Und bei ihm ist das anders. Die Beispiele und so, wo ich merke, wow, das hilft mir und das auch in meinem Glauben, Dinge zu verstehen und tiefer zu kommen. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut und es war auch für mich eine Herausforderung und ich glaube, ich bin selber daran gewachsen, eine Predigt auch so nah an einem Buch aufzubauen, jetzt den zweiten Teil. Und wir sind letzte Woche gestartet und Arthur hat uns mit reingenommen. Wir durften lernen, dass Glauben Vertrauen heißt. Er hat die Begriffe am Anfang auch sehr synonym verwendet. Glauben bedeutet Vertrauen, es hat was mit Beziehungen zu tun. Und dann hat er uns in der Predigt herausgefordert, wie wir auch in schweren Zeiten, wo es uns nicht gut geht, vertrauen können. Und wir wollen heute einen Schritt weitergehen und wir wollen uns mit dem Risiko beschäftigen. Und beim Glauben schwingt immer ein Stück weit Risiko mit. Wenn du dich für ein Leben, für eine Beziehung mit deinem Schöpfer entscheidest, dann hat das auch irgendwo was Riskantes. Glauben heißt auch Risiken einzugehen. Und es gibt eine Person in der Bibel, da wird genau diese Wahrheit so richtig schön sichtbar. Und das ist eine Person, selbst im Neuen Testament, wo diese Person gar nicht mehr gelebt hat, weil sie lebte ganz, ganz am Anfang von der Bibel, wo die Geschichte so richtig losging. Und aber auch im Neuen Testament wird immer noch verwiesen auf diese Person. Und Paulus beschreibt das in seinen Briefen und er bezeichnet diese Person, Abraham, um den geht es heute, auch oft so als den Vater oder das Vorbild des Glaubens schlechthin. Und dieser Abraham, der erlebt etwas, und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Denn er erhält von Gott einen Auftrag. Er war sehr wahrscheinlich wohlhabend und er war sesshaft geworden in einer blühenden Handelsmetropole. Das ist an einem Ort Haran in der heutigen Türkei, so eine Handelsmetropole, wo er sich niedergelassen hat. Und dann bekommt er von Gott einen Auftrag, eine Verheißung, also etwas, was passieren soll, und er soll etwas tun. Lasst uns das mal lesen aus 1. Mose 12, die ersten 4 Verse. Und der Herr sprach zu Abraham, der heißt hier noch Abraham und bekommt später den Namen von Gott Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Lot war sein Neffe. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also dieser Mann, sehr wahrscheinlich so im letzten Abschnitt seines Lebens, weil die Menschen, die haben zwar ein bisschen länger gelebt als wir heute, aber trotzdem mit 75, das ist eine Hausnummer, bekommt hier, nachdem er lange Zeit gearbeitet hat und jetzt steht eigentlich so ein bisschen sein Lebensabend bevor, und dann bekommt er hier so einen Auftrag von Gott. Die Komfortzone zu verlassen, das, was er gewohnt war, die Sicherheit, die er hatte in dieser Stadt, die er lebte, wo er auch wahrscheinlich schon sein Vermögen und so gut lebte, das Ganze aufzugeben und als Nomade wegzuziehen. Und Gott sagt ihm noch nicht mal wohin. Das kommt erst später Stück für Stück raus. Gott sagt ihm, brech erst mal auf und dann werde ich es dir zeigen. In so einem Alter, da habe ich mir schon die Frage gestellt, hey, was treibt diesen Abraham an, eigentlich menschlich gesehen so eine unvernünftig wörtliche Entscheidung zu treffen, was Gott ihm hier sagt. Einfach darauf, er bekommt die Aussage, zieh aus und dem zu vertrauen und unvernünftig wörtlich zu folgen. Die Bibel gibt uns 2 Kapitel später eine Antwort darauf, warum Abraham das gemacht hat. Und da lesen wir von einer erneuten Zusage Gottes, dass Abraham mit seiner Frau, die bisher keine Kinder bekommen haben, und Abraham ist 75, seine Frau ist auch schon 65, sind älter, und sie bekommen die Zusage, sie werden noch ein Kind bekommen. Und sie sollen rausgehen, Gott wird ihnen eine große Nachkommenschaft schenken. Und daraufhin heißt es in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also Abraham vertraute Gott, er glaubte ihm. Er schenkt Gott sein Vertrauen. Und das Neue Testament, das hatte ich gerade schon erwähnt, bescheinigt uns an mehreren Stellen diesen Glauben von Abraham. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 11, 8 bis 9, da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief: Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich zu dem ihm zugesagten Land nieder. Abraham glaubte Gott. Und ich möchte an dieser Stelle so einen Einschub in diese Predigt reinnehmen, so eine Klammer öffnen, die ich nachher nochmal schließe, und dann kommen wir wieder zurück zu Abraham. Aber ich glaube, dass wenn wir uns ein Stück weit mehr mit diesem Glauben, was Glauben eigentlich bedeutet, auseinandersetzen, dass es uns auch hilft zu verstehen, was Abraham hier eigentlich erlebt, wenn er Gott glaubt. Was bedeutet dieses Glauben eigentlich? Wir haben letzte Woche von Arthur gehört, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn man in die Bibel, vor allem ins Alte Testament schaut, dann stehen wir gerade beim Glauben vor einem ganz besonderen Phänomen. Weil wir eine breite Palette von Bedeutungen mit ganz verschiedenen Nuancen darin finden. Wie so ein Blumenstrauß, der uns aufgezeigt wird. Mit ganz, ganz vielen Farben und ganz vielen Nuancen, die da drin stecken. Thomas Harry in seinem Buch vergleicht das mit einem Jongleur, der ganz verschiedene Bälle hochhält gleichzeitig. Er sagt, dass die Bibel ihm darauf bezogen wie ein Jongleur vorkommt, der eine höhere Anzahl von Bällen gleichzeitig in der Luft bewegen kann. Und dann schreibt er, hier ein Zitat, ich weiß leider nicht, auf welcher Seite das steht, weil ich habe das auf dem Kindle gelesen, da gab es keine Seiten. Könnt ihr gerne aber, wenn ihr das Buch nachher kauft, nachgucken. Also dieses Zitat kommt aus dem Buch. Inmitten der faszinierenden Geschichte Gottes mit uns Menschen wirft die Bibel eine Fülle von verschiedenen Wörtern mit verschiedenen Nuancen in die Luft, die alle einen wichtigen Aspekt des Glaubens beschreiben. Sie alle gehen zwar auf denselben Wortstamm, Aman und Batach, zurück, je nach Zusammenhang und Wortform ergibt sich aber ein eigenständiger Sinn. Und ich habe euch mal diese zwei Begriffe hier mitgebracht. Das ist so aus einem Lexikon und da seht ihr diese beiden Begriffe Aman und Batach und die unterschiedlichen Nuancen, die wir finden in der Bibel, obwohl es eigentlich immer nur um diese zwei Begriffe geht. Und der Kontext und auch in welcher Art das gerade steht, dann bekommt das Ganze so wirklich ein Stück weit einen eigenständigen Sinn. Und umso mehr man sich damit auseinandersetzt, stellt man fest, wie breit diese Begriffe eigentlich im Hebräischen verwendet werden. Und dann in dem Buch von Thomas Harry macht er ein treffendes Beispiel mit einem Vers, wo er versucht, verschiedene dieser Begriffe einzusetzen, um aufzuzeigen, ja, wie unterschiedlich diese Bedeutungen sein können. Und er nimmt einen Vers, Sprüche 3, Vers 5, und den möchte ich gerne mit euch teilen. Und da heißt es in der Elberfelder Übersetzung auch bei uns, vertraue auf, und das ist dieser Begriff, Batach am Anfang, Glauben. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Eine Aussage, die wir in der Bibel in den Sprüchen finden. Und die Elberfelder Übersetzung benutzt mit gutem Grund dieses Wort hier. Vertraue auf den Herrn. Weil das auch in die Nuance, glaube ich, geht, die der Schreiber hier ausdrücken möchte mit diesem Wort. Wir könnten aber auch andere Alternativen hier einsetzen. Ich habe euch mal 5 weitere hier mitgebracht. Man könnte auch schreiben einfach, glaube an den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ich vermute, dass wenn man das mit Glaube an übersetzen würde, es nicht ganz das trifft, was der Schreiber eigentlich aussagen wollte. Aber es hat auch nochmal eine andere Nuance. Dann als dritte Variante, klammer dich an den Herrn. Dieses Wort, dieser hebräische Begriff bedeutet unter anderem auch kleben oder sich an etwas klammern wie ein Kind, das sich an die Mutter klammert, wenn es Angst hat, zum Beispiel. Oder die nächste Möglichkeit, hänge dich an. Hänge dich an den Herrn, das wäre auch eine Möglichkeit. Wie so ein Bergsteiger, der sich in das Seil hängt, wenn er irgendwo an einem Berg aufsteigen möchte. Ich habe euch mal einen Karabinerhaken mitgebracht. Ich habe im ersten Gottesdienst davon erzählt. Und dann kam zwischen den Gottesdiensten jemand auf mich zu, der auch bergsteigt. Das ist eine Attrappe, das ist jetzt kein richtiger Karabinerhaken. Aber er hatte mir erzählt, diese richtigen Karabinerhaken, die man verwendet, die halten bis zu 2 Tonnen aus. Also die meisten Menschen werden da dran hängen können, da passiert nichts. Und ich finde dieses Bild aber so passend. Wenn du auf dem Berg unterwegs bist und dich auf so einen Haken hängst, dann vertraust du diesem Haken, dass er dich hält und du kannst dich da richtig reinhängen und hast die Sicherheit, du wirst nicht abstürzen. Das hält. Luther gebraucht hier das Wort, verlass dich auf den Herrn. Auch wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Und was auch eine sehr aussagekräftige Nuance in sich trägt, dass wir in Gott einen zuverlässigen Gott haben, auf den wir uns immer verlassen können. Und dass wir uns nicht auf unseren Verstand, sondern wirklich auf Gott verlassen. Und dann noch eine 6. weitere Möglichkeit, die ich hiermit aufgenommen habe. Lehne dich an den Herrn, lehne dich an. Wir haben vor Jahren mal ein Lied aus dem Englischen mit übersetzt und das auch offiziell eingereicht. Und ich weiß, dass es im Zuge dessen auch ganz viele Diskussionen gab mit dem Lied. Anlehnen heißt das auch. Und dieses Lied, und wir saßen an vielen kleinen Wörtern, vor allem Regina, die da sehr maßgeblich beteiligt war. Und auch da steht gerade dieser Teilbereich des Glaubens sehr im Fokus, dass man sich an den Arm eines liebenden Vaters anlehnt. Und auch das ist eine Nuance vom Glauben. Das schwingt alles mit. Und dann gibt es noch eine weitere schöne Umschreibung des Glaubens in der Bibel. Und ein deutscher Theologe, Karl Baral, weist auf einen Bedeutungsgehalt von diesem Wort hin. Und er schreibt, dass dieses Aman, das bezeichnet eine Frau, die ein Kind trägt. So ganz nah an sich trägt. An ihrem Herzen. Ich glaube auch, wenn man dieser Nuance nachgeht, dann trifft es sehr schön das, was Gott sich für uns Menschen wünscht. Dass wir genau das erleben, dass wir von Gott getragen werden. Dass wir unser Leben auf dieser Erde gestalten, aber mit der Gewissheit, dass Gott uns trägt und wir ganz nah an seinem Herzen leben. Diese Bedeutung umschließt eine Abhängigkeit, die ich von Gott habe, und auch eine Geborgenheit, auf seinem Arm getragen zu werden. Der Psalmist 131 drückt das dann so aus: Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Eine tiefe Geborgenheit, eine Ruhe, die ich in den Armen von Gott erleben darf. Und wenn ich dieses Getragensein, wenn ich dieses bei Gott zur Ruhe kommen spüre, dann entdecke ich und dann erfahre ich immer mehr, was es heißt, zu glauben. Und hier endet so ein bisschen dieser Einschub, den ich hier reingenommen habe. Den finden wir in einem Kapitel in diesem Buch und die ganze Geschichte mit Abraham im zweiten Kapitel. Ich habe das so ein bisschen zusammengelegt. Weil ich glaube, wenn wir uns mit Abraham beschäftigen, und wie konnte dieser Mensch eine so vielleicht unvernünftige aus unserer Sicht Entscheidung treffen, alles zurückzulassen und einfach aufzubrechen, dann hat das ganz viel mit diesen Nuancen zu tun, weil er seinem Gott vertraut, weil er glaubt. Und es hilft uns zu verstehen, was das alles bedeutet. Dass Abraham diese Gewissheit hat, ich werde von meinem Gott getragen. Und so war er bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen, weil sein Vertrauen zu Gott größer war als die Angst vor dem Risiko, was passieren könnte. Bist du bereit, für Gott was zu riskieren? Ich habe vor vielen Jahren mal einen Missionseinsatz gemacht in Moldawien. Hinflug war alles gut, auch da vor Ort, viele spannende Erlebnisse. Und dann stand der Rückflug an und das war mit der moldawischen Airline. Hin sind wir mit einer deutschen geflogen. Einige lachen schon, die wissen noch gar nicht, was kommt. Und dann bin ich da eingestiegen und ich saß ganz hinten in der letzten Reihe und das Flugzeug war unglaublich laut. Also ich konnte, die Stewardess, die konnte nichts verstehen, so laut war das. Und ich saß dann so, hab mir nicht viel Gedanken gemacht und während des Fluges gucke ich raus und aus den Propellern kommt so schwarzer Rauch. Und das Ding am Rütteln, alles. Und ich saß da und kurz kamen mir so Gedanken hoch. Hey, warum hast du dich in diese Blechbüchse gesetzt? Aber während des Fluges noch ist mir so richtig bewusst geworden, mein Vertrauen, jetzt auf allen möglichen Statistiken etc. aufgebaut, in dieses Flugzeug ist doch größer, dass es mich ein ganzes Stück nach Hause bringt, als dass das jetzt abstürzen wird. Und weil dieses Vertrauen darin größer ist, obwohl ein Risiko besteht, wage ich es, mit diesem Flugzeug nach Hause zu fliegen. Und auch mit diesem Karabinerhaken, auch wenn du unterwegs bist und in den Bergen und du merkst, vielleicht die Route, die du geplant hast, die kannst du nicht gehen. Du musst an einer anderen Stelle hochsteigen und vielleicht vertrittst du dich auch mal und rutscht ab und andere Dinge passieren. Nicht so, wie du es geplant hast. Aber in jeder Situation vertraust du deiner Ausrüstung. Du vertraust deinem Haken oder deinem Seil. Und das Vertrauen darin ist größer als die Angst vor dem Risiko, was passiert, wenn das nicht hält und ich abstürze. Und weil ich dem mehr vertraue, wage ich das und kletter dann auch auf diesen Berg mit dieser Ausrüstung. Und so vertraute Abraham den Zusagen, also den Verheißungen Gottes mehr, als dass er Angst hatte, dass das nicht eintreffen wird. Gott selbst war für Abraham glaubwürdig. ein Ausdruck für eine wirklich lebendige Beziehung, die Abraham mit Gott hatte. Das bedeutet, ich verlasse mich auf das, was Gott sagt, und ich handle auch danach. Ich richte mein Leben danach aus. Ich treffe Entscheidungen, die darauf basieren. Auch wenn ich keinen Garantieschein dafür habe, dass das eintrifft. Die einzige Garantie ist Gott selbst, dass er glaubwürdig ist. Und so erfordert es Vertrauen von mir, aber es bleibt irgendwo ein Wagnis. Irgendwo ist da doch ein Risiko. Und viele hier werden das bestätigen können. Aber Abrahams Leben zeigt auch auf, dass er nicht immer vertraut hat. Und er hat Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Ihr könnt euch die Geschichte von ihm gerne mal durchlesen. Eine ganz markante Entscheidung. Irgendwann kam seine Frau zu ihm, meinte, ob das Gott wirklich so gemeint hat, dass wir Nachkommen bekommen werden. Und dann hat seine Magd ein Kind ausgetragen von ihm. Eine Entscheidung, wo man denkt, warum machst du das? Du verlässt da alles, du gehst diesen mutigen Schritt. Und doch stellen wir fest, so einen astreinen Glauben, wo er immer 100% vertraut hat, war auch nicht da. Und das ist etwas, was mir Mut macht. Weil es zeigt auf, dass nicht vom Glauben von Abraham alles abhängt, sondern dass es viel, viel relevanter ist, auf was sich dieses Vertrauen richtet. Und ist das, worauf ich vertraue, wirklich vertrauenswürdig? Ist das eine Basis, auf die ich aufbauen kann? Und das ist viel entscheidender, viel relevanter als mein Glaube. Und auch wenn ich mal abrutsche und auch wenn ich daneben greife, wenn irgendwas passiert, weiß ich, Gott hält mich. Gott trägt mich. Und auch das Alter von Abraham macht mir Mut. Wisst ihr, ich werde nächstes Jahr 40. Das ist für einige hier schon ganz lange vorbei. Andere ist es noch irgendwo ganz weit vorne. Und statistisch gesehen bin ich so knapp über der Hälfte meines Lebens. Könnte ein bisschen länger, könnte ein bisschen kürzer werden. Aber ich saß vor einigen Wochen auf einer christlichen Konferenz und dann war da vorne auf der Bühne so eine, ja, weiß ich nicht, 20-Jährige, schätze ich mal, knapp über 20, so ein Social-Media-Star, und die erzählte dann so, ja, früher dachte sie immer, Kirche ist was für alte Menschen, so ab 40. Und dann sitzt du da in den Reihen und denkst dir, okay, so langsam ist man selber nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe gar kein Problem damit, 40 zu werden. Ich freue mich drauf und ich finde alt werden auch eigentlich etwas total Schönes. Aber wir lesen hier die Geschichte von Abraham und der Mann ist 75 und ich spoiler mal ein bisschen. Das Kind, was Gott ihm verspricht, kriegt er erst mit 100. Nochmal deutlich älter. Und trotz dieses hohen Alters hat Gott hier etwas mit Abraham vor. Und Gott gibt ihm hier ein Versprechen, eine Verheißung. Und wir merken, egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest. Und vielleicht bist du 20 und sagst, hey, ja, ich vertraue Gott und ich möchte mit ihm leben. Vielleicht bist du 30, 40 und gehst diesen Schritt. Vielleicht aber auch 70, 80 und merkst heute während dieser Predigt, Gott hat da etwas mit mir vor. Der hält mir seine Hand entgegen. Und er sagt, ich möchte dir ein Versprechen geben, vertraust du mir? Und egal, wo du dich gerade befindest, bin ich davon überzeugt, dass Gott etwas für dich bereithält. Bist du bereit, das Risiko und das Abenteuer mit ihm einzugehen? So wie Abraham Verheißungen und Zusagen von Gott bekommen hat, gibt es in der Bibel einige Verheißungen, die auch für uns heute eine Gültigkeit haben. Und ich möchte euch drei Verheißungen aus der Bibel nennen. Und du hast die Möglichkeit, diese Verse, die ich dir gleich vorlese, mal auf dich zu beziehen. Und wenn du an Gott glaubst, wenn du ihm vertraust, dann möchte Gott dir diese Aussagen zusprechen. Und ich möchte dir erstmal gar nicht groß kommentieren, sondern dir die Möglichkeit geben, dass du dir das anhörst. Und dass du das auf dich wirken lässt. Philipper 4, Vers 19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und ihm alle Macht und Herrlichkeit gehört. Psalm 34. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Und aus Johannes 10, da sagt Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Diese Verheißungen bedeuten nicht, dass Gott alle meine Wünsche erfüllt und dass er immer nach meinen Vorstellungen handelt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er das nicht tut. Und dass ich mir oft Dinge wünsche und vorstelle und es dann ganz anders verläuft. Aber es sind Zusagen, dass Gott immer handeln wird. Dass Gott immer etwas tun wird. Und so wie diese Haken, an denen du dich klammerst und du vielleicht einen Berg aufsteigst, dann hast du diese Aussage, auf die du dein Leben bauen kannst, dass niemand dich aus Gottes Hand rausreißen kann. Dass er dich festhält. Dass er dich trägt. Dass er dir die Angst nehmen möchte. Dass er dir das gibt, was du wirklich brauchst, was deine Bedürfnisse sind. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ich einmal im Himmel bin und dass wenn Gott mir die Möglichkeit schenkt, auf mein Leben zu schauen, das ich hier auf der Erde gelebt habe, dass ich sowas von in Staunen kommen werde, wie treffend und genau Gottes Pläne und Wege zu mir gepasst haben. Und ich glaube auch, dass du das erleben kannst. Dass es hier ganz anders verläuft, viele Fragen offen sind. Warum Gott? Warum das? Warum jenes? Und du guckst vom Himmel auf dein Leben irgendwann mal und denkst, wow Gott, du hast es so gut mit mir gemeint. Und Dinge zugelassen, Dinge sind passiert, Dinge haben sich anders entwickelt, aber du hast die Fäden in deiner Hand gehalten. Und ich möchte dir heute ein Experiment anbieten. Es gibt bei Abraham eine ganz schöne Begebenheit. Wir lesen das in 1. Mose 18, dass er drei fremde Männer aufnimmt. Und die Bibel ist da immer sehr direkt und zeigt auch auf, dass einer dieser drei Gott selbst ist, und zwei Engel. Und sie kommen zu ihm und er bewirtet sie. Und dann geht die Geschichte weiter. Und wir nehmen mal dieses Bild. Stell dir vor, du sitzt heute mit Gott am Tisch. Und er schaut dir liebevoll, aber auch ernst in die Augen. Und dann sagt er dir: Hey, diese Verheißungen, die gebe ich dir. Es sind meine Zusagen an dich und ich werde dafür sorgen, dass diese Zusagen in deinem Leben Realität werden. Vertraust du mir, dass ich das tun werde? Vielleicht hast du diesen Gott auch noch persönlich gar nicht kennengelernt. Und du merkst, dass das Leben als Christ, so wie du dir das bisher vorstellst, eigentlich nichts für dich bisher ist, dass du sagst, dass das Risiko ist zu groß, das einzugehen. Das Risiko, dass ich irgendwas verpasse. Das Risiko, dass ich irgendwo eingeschränkt werde. Und dass du so einen Blick auf das Christsein hast. Es gibt einen Schriftsteller und Theologen ist ein dänischer Philosoph, Søren Kierkegaard, und er sagte mal: Ehe der Mensch den Schritt zum Glauben gewagt hat, kann er das nur für Torheit ansehen. Hinterher ist er ein anderer geworden. Und ich persönlich habe das erlebt, und ich glaube auch viele hier haben das erlebt, dass man im Vorhinein auf den christlichen Glauben, auf das guckt, was Jesus uns anbietet, und denkt, das ist eigentlich ziemlich dumm. Und das ist eigentlich ein Risiko, das ich nicht eingehen möchte. Und dann wagst du es doch und du nimmst allen Mut zusammen und sagst, ich möchte dieses Risiko eingehen. Und du erlebst, dass Jesus dir ein neues Herz schenkt. Du erlebst, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld, für deine Sünden gestorben ist und dass er dir die Ewigkeit, dass er dir dieses Erbe anbietet, dass du auch dazu gehörst und du Freiheit erlebst. Und im Nachhinein denkst du, wow, du bist ein neuer Mensch und du hast einen ganz anderen Blick darauf. Wisst ihr, auf den Glauben bezogen bin ich davon überzeugt, dass kein Risiko einzugehen eigentlich das größte Risiko darstellt. Und ich möchte dir dieses Experiment anbieten, dass du mal wirklich diese Verheißungen Gottes auf dein Leben beziehst. Lasst uns mal nach Möglichkeit wirklich die Augen schließen und dieses Experiment mal in Gedanken durchgehen. Betrachte mal dein aktuelles Leben, deine Familie, die Beziehungen, die du hast, deine berufliche Situation, deine Träume, deine bisherigen Glaubenserfahrungen, deine Sehnsüchte, aber auch deine Schmerzen, die du in deinem Leben hast. Was könnte oder was würdest du an deiner Situation ändern, wenn sich diese drei Verheißungen Gottes als wirklich zuverlässig erweisen würden in deinem Leben? Was würdest du ändern? Und wir haben diese Zusage zum Beispiel aus Psalm 34. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Eine Zusage, was passiert, wenn wir Jesus anschauen. Und wir werden gleich in einigen Augenblicken ein Lied singen. Und in diesem Lied heißt es immer wieder, ich sehe nur dich, Jesus. Ich vertraue nur dir, Jesus. Und ich lade dich ein, dass du gleich nachher, wenn du dieses Lied hörst, das gerne mitsingen darfst, auch als Bekenntnis von Herzen mitsingen, dass du Jesus vertraust. Aber ich möchte dir vorher einige Augenblicke geben, einen Moment geben, wo du das nochmal auf dein Leben beziehst, wo du ein Stück weit verharrst, diese Verse vielleicht nochmal durchlest und ins Gebet gehst. Und vielleicht ist es für dich heute dran, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht dieses große Wagnis einzugehen und sagen, Jesus, Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir mein Leben überlassen. Vielleicht ist es auch ein anderer Teilbereich in deinem Leben. Dein Job, deine Familie, irgendwas, wo du merkst, da ist etwas. Und ich habe den Eindruck, wenn diese Verheißungen wahr sind, dann sollte ich da was ändern. Und dann auch diese Entscheidung zu treffen, da etwas zu tun. Und du hast die Möglichkeit, gleich einfach für dich nochmal das Ganze zu reflektieren. Du darfst auch gerne hinten zum Gebetsteam kommen. Und vielleicht ist es dran, dass jemand kurz für dich betet, dir Mut zuspricht, mit Gott wirklich was zu riskieren. Ich werde gleich auch nach hinten gehen und hinten sind noch zwei andere vom Gebetsteam. Wir werden sehr gerne auch in dieser Zeit für dich beten. Und auch während wir das Lied gleich zusammen singen, darfst du auch gerne nach hinten kommen und für dich beten lassen. Dass Gott dich segnet und dass Gott dir diese Kraft und diesen Mut schenkt. Lasst uns jetzt einige Augenblicke nehmen, wo wir darüber nachdenken und wir diese Verheißungen auf unser Leben beziehen. Gott segne dich.